Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Ich habe das Vorrecht, ein paar Auftragsarbeiten zu erfüllen dieses Jahr. Sprich, Ende letzten Jahres hat sich die Gemeindeleitung hingesetzt und hat so eine Liste mit Themen, die sie gerne hätten, mal formuliert. Und dann wurde abgestimmt, was soll es denn sein? Und daraus sind dann einige Auftragspredigten entstanden. Und ich mag das richtig, richtig gerne machen jetzt, weil ich glaube, es ist total wichtig. Gemeindeleitung, ja, Leitungsaufgabe hat ganz viel damit zu tun, dass man die Gemeinde mit dem versorgt, was sie auch an Lehre braucht. Und deswegen fand ich das so großartig, dass sich unsere Gemeindeleitung dahingesetzt hat, Gedanken gemacht hat und gesagt hat, hier, hast du mal ein paar Themen, mach dazu was. Und heute gibt es so ein Thema, frisch aus der Gemeindeleitung von meinem Schreibtisch für euch. Und zwar das Thema, wie wurden Menschen eigentlich im Alten Testament gerettet? Okay, das war so eine Frage, die ist wahrscheinlich dadurch entstanden, dass jemand von euch einen dusseligen Kommentar beim Kaffeetrinken gemacht hat. Ja, das ist meist so ein bisschen, wie war denn das damals? Ja, und dann merkt sich das so ein Gemeindeleiter, ja, schreibt das auf und dann sagt er irgendwann, müssen wir mal zu machen, ist vielleicht doch noch nicht ganz so klar, wie wir uns das wünschen würden für die Gemeinde. Also eigentlich absolute Basics hier, wie wurden Menschen eigentlich im Alten Testament gerettet? Und wir starten mal ganz banal, wie werden Menschen heute gerettet? Also worüber müssen wir uns keine Gedanken machen? Lieblingsvers all derer, die evangelistisch unterwegs sind, Johannes Kapitel 3, Vers 16. Wahrscheinlich der Vers, den alle auswendig kennen, den musst du nicht mal auswendig lernen, der wird so oft in Gemeinde zitiert, den kannst du einfach dadurch, dass er immer wieder kommt. Hier, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist wahrscheinlich der bekannteste Vers der Bibel. Gott wird Mensch und als Mensch stirbt er stellvertretend für die Schuld aller Menschen. Er bezahlt den Preis, den jeder Mensch hätte bezahlen müssen, nämlich den Preis für seine Sünde, und er bezahlt ihn, um Menschen zu retten. Die Menschen, die an ihn glauben, die ihm vertrauen und ihm nachfolgen. Ich glaube, das ist uns allen klar. Jesus ist der Retter. Er ist der Retter, den jeder Mensch braucht. Oder drücken wir es andersrum aus, ohne Jesus sind wir verloren. Und das, was auf unbußfertige Menschen wartet, das ist, was die Bibel nennt, der ewige Tod. Niemand kann sich selbst retten. Einfach deshalb nicht, weil schon eine Sünde ist die eine Sünde zu viel, die wir nicht mehr gehandelt kriegen. Versteht ihr? Das Problem der Sünde für den Menschen ist so riesig, so groß, dass wir es einfach nicht lösen können. Also wie werden wir gerettet? Wenn dich jemand fragt heute, naja, ganz klar, so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So, nun zu unserer Frage. Das ist heute. Wie war das, bitteschön, im Alten Testament? Ich meine, das ist klar, du wirst gerettet dadurch, dass du an Jesus glaubst. Aber wie ist das im Alten Testament? Da ist ja kein Jesus. Was macht man dann? Und wenn man diese Frage stellt, dann gibt es eine falsche Antwort, die man manchmal hört. Und die falsche Antwort geht so. Im Alten Testament gibt Gott seinem Volk, dem Volk Israel, das mosaische Gesetz. Also wir kennen die 10 Gebote und wenn ihr das mal im Original lest, da gibt es noch viel, viel mehr. Und im Alten Testament wurde man durch das Halten der Gebote gerettet. Im Neuen Testament ist das anders. Da wird man durch den Glauben an Jesus gerettet. Achtung, das ist die falsche Antwort. Also wenn du jetzt denkst, juhu, habe ich verstanden, falsch verstanden. Wenn du in deinem Kopf die Idee hast, im Alten Testament wird man durch das Gesetz gerettet und im Neuen Testament irgendwie durch den Glauben an Jesus, Achtung, das ist die falsche Antwort. Das ist nicht richtig. Sie ist wirklich ganz falsch. Sie ist deshalb ganz falsch, weil, und das könnt ihr euch merken, Rettung, da wo ein Mensch gerettet wird, wo er am Ende bei Gott ankommt, Rettung ist immer und überall in der Bibel durch Glauben aus Gnade. Ich sage das nochmal, Rettung überall in der Bibel immer durch Glauben aus Gnade. Es gibt wirklich keine andere Möglichkeit, um von den Konsequenzen meiner Schuld in irgendeiner Weise gerettet zu werden, als nur durch den Glauben. Also die Idee, dass man im Alten Testament durch das Halten der Gebote gerettet würde, ist wirklich absolut falsch. Da ist nichts dran. Wenn das in deinem Schädel irgendwie drin ist, wodurch auch immer, vielleicht durch, ich weiß nicht, Religionsunterricht oder keine Ahnung, vergessen. Einfach jetzt, ja, löschen. Nicht mehr denken. Ist falsch. Frage, woher weiß ich das? Und die Frage ist irgendwie ja gut, denn immerhin hat Gott dem Volk Israel das Gesetz ja gegeben. Es muss ja zu irgendwas Nütze sein. Und ich dachte mir, ich bringe euch mal ein paar Beispiele von Leuten, die alle im Alten Testament gelebt haben und die alle durch Glauben gerettet wurden. Einfach mal 4 Beispiele, an denen ihr am Ende seht, stimmt, Jürgen hat recht, es ist wirklich Glaube. Okay? Wir fangen ziemlich weit vorne an. Also die 4 Leute werden sein Henoch, Noah, Abraham und David. Das sind so meine Belegstellen. Wenn ihr danach noch sagt, glaube ich nicht, kann ich euch nicht helfen. Wir fangen ganz banal an mit Henoch. Hebräer Kapitel 11, Vers 5. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah. Und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. So, Henoch, vielleicht hast du den Namen noch nie gehört, ist jetzt nicht der bekannteste Glaubensheld, steht auch nicht übermäßig viel von ihm in der Bibel, aber die eine Sache, die über ihn drinsteht, ist halt, er wurde entrückt. Das heißt, er lebt so eine Weile und dann sagt irgendwann Gott, weißt du was, hast du nicht Bock hier hochzukommen, das ist doch alles da unten blöd. Und er sagt dann, ja, so ungefähr, stimmt, hast du recht, hol mich zu dir. Und schwupp, ist er oben. Das ist Entrückung. Das heißt, ohne zu sterben, gehe ich direkt zu Gott. Frage, warum? Ganz einfach, durch Glauben. Merkt ihr? Also du möchtest bei Gott sein, wie komme ich bei Gott an? Einfach, Henoch macht es dir schon mal vor, durch Glauben. Eben nicht durch, oh Henoch, du hast all diese tollen Sachen gemacht, ja, und du warst die ganze Zeit mein toller Zeuge hier auf der Erde und hast alles richtig gemacht und weil du so viele gute Sachen gemacht hast, nee, das steht hier nicht. Durch Glauben. Das war Henoch. Schauen wir uns den nächsten an. Noch ein Glaubensheld. Henoch, wie gesagt, eher so der Glaubensheld, den man nicht so kennt. Jetzt zu einem, den jeder kennt, weil er eine Arche gebaut hat, Noah. Hebräer Kapitel 11, Vers 7, also einfach 2 Verse weiter. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn, das ist jetzt der Glaube, durch ihn verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. So, Noah kennen wir. Ja, da gibt es sogar Filme von Disney drüber, also ganz toll. Ich wüsste das bei Henoch übrigens nicht. Aber gut, hier steht, durch Glauben baute Noah eine Arche. Und jetzt die Frage, wie bekommt Noah göttliche Gerechtigkeit? Also warum spricht Gott ihn gerecht? Und jetzt könnte man ja denken, weil du die Arche gebaut hast. Falsch. Die Gerechtigkeit ist auch wieder nur aus dem Glauben. Also nicht, weil du die Arche gebaut hast, ist alles cool zwischen uns, sondern weil da ist Glauben, da ist Vertrauen. Und dieses Thema Gerechtigkeit ist vielleicht ein bisschen größer, als wir es normalerweise denken. Das ist ja die Frage, wie wird ein Mensch in den Augen Gottes gerecht? Es gibt nämlich grob gesprochen zwei Möglichkeiten, wie ein Mensch dieses Thema angehen kann. Kannst du dir überlegen, ich möchte vor Gott gerecht sein, ich möchte, dass Gott mich cool findet, was kann ich tun? Da gibt es die eine Variante, du probierst es halt mit guten Werken. Die andere Variante ist, du probierst es durch den Glauben. Das sind die zwei Möglichkeiten, die du hast. Entweder sagst du, in die Hände spucken, selber probieren, gute Werke, Gesetze halten, oder aber du sagst, nee, das ist alles Quatsch, da muss es einen anderen Weg geben, den Weg des Glaubens. Es ist nicht dasselbe, es sind zwei unterschiedliche Ansätze. Und jemand, der beide Ansätze probiert hat, war Paulus. Paulus ist ja Gläubiger, streng gläubiger Pharisäer gewesen. Das heißt, er war jemand vor seiner Bekehrung, der sich ganz, ganz eng an die Gesetze gehalten hat, so arg, wie das nur irgendwie möglich war. Warum hat er das gemacht? Als Pharisäer. Antwort, er wollte dadurch gerecht werden. Ich halte die Gesetze, also bin ich gerecht vor Gott. Genau das war sein Denken. So, und jetzt hören wir mal, was er von diesem Ansatz später nach seiner Bekehrung noch hält. Okay, also ihr habt es im Ohr. Es gibt zwei Möglichkeiten, gerecht zu werden. Entweder durch Glauben, positiv, oder durch Werke, nicht so positiv. Okay, und jetzt schauen wir uns das an in Philipper Kapitel 3. Da schreibt Paulus über diese zwei Wege, die er da selber ausprobiert hatte, und das ist wie so ein Fazit am Ende nach seiner Bekehrung, Philipper 3, Vers 9, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Ich hoffe, ihr seht das gut. Hier stehen zwei ganz unterschiedliche Gerechtigkeiten. Da ist meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist, und da ist die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Das heißt, ich kann das Thema Gerechtigkeit in meine eigene Hand nehmen. Ich kann versuchen, das Gesetz wie so ein Pharisäer so gut wie möglich zu halten und dann irgendwie zu hoffen, dass wenn ich mich da richtig reinknie, es am Ende auch reicht. Das ist eine Möglichkeit. Tut es natürlich nie, logisch. Es reicht deshalb nie, weil in dem Moment, wo du als Mensch diesen Weg einschlägst, wo du sagst, oh, ich probiere das mal durch das Halten der Gebote, bin ja fleißig, intelligent, stark, ich kriege das schon hin. In dem Moment, wo du diesen Weg gehst, stehst du sofort unter dem Fluch Gottes. Galater 3, Vers 10, denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, also alle, die versuchen, durch das Halten der Gebote vor Gott gerecht zu werden, denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Frage, warum? Oh, ganz einfach, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in, sagt mal, was da steht, allem. Das heißt, du kannst das probieren mit den guten Werken und der Gerechtigkeit und dem alles richtig machen. Wie viel Fehler darfst du dir erlauben? Zero. Null Fehler. Das heißt, in dem Moment, wo du nur davon weißt, dass es eine einzige Sünde in deinem Leben gab, vielleicht einmal gelogen, ne? Einmal so blöd zornig geworden, einmal irgendwas gemacht, wo du denkst, ja, in diesem Moment ist diese ganze Idee, ich mache das aus eigener Kraft, ich krieg das schon hin vor Gott, ich bin ja eine coole Socke, ja, das wird schon irgendwie klappen. Kannst du knacken? Da wird nichts klappen. Das ist vorbei. Verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Das ist das Problem. Du kannst das gerne probieren. Ja. Wir alle waren da mal vor der Bekehrung, dass wir dachten, wir kriegen das schon irgendwie hin. Es wird nur nichts. Vergiss es einfach. Du stehst unter dem Fluch. Und deswegen, wir haben zwei Sorten von Gerechtigkeit. Zurück zu Philipper 3, Vers 9. Meine Gerechtigkeit, also ich hänge mich rein, oder die Gerechtigkeit aus Gott. aufgrund des Glaubens. Also ich glaube, und weil ich glaube, spricht Gott mich gerecht. Jetzt könnte man die Frage stellen, hey, ist das eine neue Theologie, die sich Paulus ausgedacht hat? Also Paulus ist doch eigentlich in theologischen Fragen sowas wie ein Experte. Er war ja Pharisäer. Und wenn er, also als Pharisäer, versucht hat, durch das Halten der Gebote gerecht zu werden, ist das nicht eigentlich ein Beweis dafür, dass das der Weg ist, den man einschlagen muss? Und könnte es nicht sein, dass Paulus als Pharisäer einfach gescheitert ist, so eine Art gescheiterte Existenz, und jetzt baut er das Christentum auf und erfindet halt so eine ganz neue Theologie? Versteht ihr? Also vielleicht war es ja, ist es ja doch so, dass man durch das Halten der Gebote eigentlich gerecht wird. Und dieses ganze Ding rund um den Glauben, das ist es gar nicht. Und ich habe den Eindruck, dass Paulus diese Frage ganz oft gestellt bekommen hat. Denn im Römerbrief geht er genau darauf ein. Im Römerbrief beantwortet er diese Frage, hey Paulus, ist das mit dem Glauben und dieser Gerechtigkeit aus Glauben, ist das eigentlich so eine ganz neue Erfindung oder hast du das irgendwo im Alten Testament schon mal gelesen? Das wäre ja die Frage. Und tatsächlich ist das so, dass wir an der Stelle Glück haben, weil der ultimative Beweis, so der Stammvater aller Beweise, ist der Stammvater Abraham. Ja, wenn du irgendwas zeigen willst zum Thema biblisches Leben und du hast Abraham auf deiner Seite, das ist wie so ein Joker. Also so zack, ja, gilt immer, sticht. Und genau das macht der gute Paulus. Er steht vor dieser Frage, kannst du mir irgendwo zeigen, dass Gerechtigkeit aus Glauben wirklich biblisch ist? Oder hast du dir das ausgedacht? Und wir schauen uns jetzt ein bisschen Römer 4 an, nicht der einfachste Text, aber ein schöner. Römer 4, Kapitel 1. Und wir schauen uns an, was Abraham in seinem Leben durch die Art und Weise, wie er mit Gott gelebt hat, was er gewonnen hat. Hier, Römer Kapitel 4, Vers 1. Was wollen wir denn sagen? Hat Abraham, unser Vorfahr, dem Fleische nach gefunden? So, das ist jetzt eine komische Formulierung. Was wollen wir denn sagen, hat Abraham, unser Vorfahr, dem Fleische nach? Also Fleisch in der Bibel ist das, was du anfassen kannst, ja? Das, was im Alter immer weniger kräftig ist. Das, was ich durch eigene Anstrengung schaffe. Und das geht vom Zusammenhang her um Rechtfertigung. Es geht also wirklich um die Frage, wie wird ein Mensch gerecht in Gottes Augen? Und das ist tatsächlich die allerwichtigste Frage, die es im Leben gibt. Wie denkt Gott über mich? Also wie du über dich denkst, ob du dich toll findest oder nicht, ey, völlig irrelevant. Wenn Gott dich abfeiert, dann kannst du dich für den letzten Loser halten und es ist trotzdem noch gut. Wenn du dich abfeierst und Gott dich für den letzten Loser hält, dann hast du ein Problem. Und von daher die Frage, was hat denn der gute Abraham so aus eigener Anstrengung, was hat der denn geschafft? Naja, die Frage ist deshalb interessant, weil wenn ich es aus eigener Kraft schaffen könnte, wer ist denn dann zu loben? Wer wird denn dann gefeiert für das, was er tut? Na ich, ja, das ist dann bin ich es. Wenn ich es geschafft habe, dann bin ich es, der gefeiert wird. Jetzt lesen wir mal weiter. Römer 4, die Verse 2 und 3. Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, also durch dieses Fleisch, durch die eigenen Anstrengungen, durch ein gutes Leben oder was auch immer du dafür hältst, so hat er etwas zum Rühmen. Logisch, dann kann ich damit angeben. Ich habe es ja geschafft. Aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Und das ist ein Hammervers. Lernt ihn auswendig. 1. Mose 15, Vers 6, euer Vers zum Auswendiglernen. Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Also hier steht, dass niemand sich vor Gott hinstellen kann und sagen kann, hey, schau Gott, ich hab's geschafft. Abraham macht das auch nicht. Also nicht einmal Abraham, der große, große Glaubensheld, der große Stammvater, der Ultimative, macht er nicht. Wie wurde er gerechtfertigt? Durch Glauben. Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Lasst uns die Szene anschauen. Ihr müsst in 1. Mose 15 reingehen dazu. Abraham ist alt, hat keine eigenen Nachkommen. Und jetzt kommt Gott, begegnet ihm in einer Vision, 1. Mose 15, Vers 5. Und Gott sagt, hey, komm mal mit, mach einen kleinen Spaziergang. Und er führte ihn hinaus und sprach, blick doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Du bist ein alter Knacker, ja, deine Frau ist auch schon lange über die Zeit, dass die noch Kinder kriegen kann. Du hast keinen eigenen Sohn, du denkst dir, das Ding ist durch. Und jetzt kommt Gott und sagt, komm, ich zeig dir mal die Sterne. Man sieht so mit bloßem Auge etwa 5000. So zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Okay, was mache ich damit, wenn Gott mir so eine Verheißung gibt? Ich kann euch sagen, was Abraham tut. Vers 6, und er, das ist Abraham, glaubte dem Herrn und errechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Ich hatte die Frage gestellt, erfindet Paulus diese neue Form von Gerechtigkeit? So im Sinne von, Paulus hat als Pharisäer versagt, also schaut er halt, dass er es irgendwie anders macht, dass er dieses ganze Ding umbaut, so seine eigene Religion, die wir jetzt Christentum nennen. Nein. Paulus denkt sich das mit den zwei Gerechtigkeiten nicht aus. Einfach deshalb nicht, weil bereits Abraham alleine durch den Glauben gerechtfertigt wird. Und das ist genau wie bei Noah. Von dem haben wir vorhin auch gelesen, ich bin nur nicht auf den Text eingegangen. Da hieß es vorhin auch, durch den Glauben verurteilte Noah die Welt und wurde, Achtung, jetzt hört mal zu, Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Also ich bekomme Erbe, ja, der Gerechtigkeit, ich bekomme Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Nicht nach dem Arche bauen. Versteht ihr? Da vertraut jemand Gott. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Im Alten Testament ist Rettung aus Glauben, nicht aus dem Halten von Geboten. So, jetzt könnte man sagen, Jürgen, du bist ein Trickser. Du bist ein absoluter Trickser, weil Henoch, Noah und Abraham, die sind ja alle vor dem mosaischen Gesetz. Vielleicht ist es so, dass Gott das Gesetz gibt und dann ändert sich was. Also bis zu den 10 Geboten quasi, ja, da war alles aus Glauben, aber vielleicht fängt es ja dann an mit dem Halten der Gebote. Schauen wir einfach ein kleines Stück weiter. Und ich bringe jetzt David. David hat definitiv gelebt nach Mose, also in der Zeit, wo es tatsächlich das mosaische Gesetz gab. Und bevor ich bei David weitermache, nochmal kurz in den Römerbrief. Römer 4, Vers 4, nur damit wir es nochmal wiederholen, was ich schon gesagt habe. Dem aber, der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit, schreibt Paulus. Schräger Vers, wenn du Werke tust, also wenn du durch eigene Anstrengung versuchst, gerecht zu werden, dann bekommst du dafür von Gott Lohn. Okay? Das Problem dabei ist, du bekommst die Belohnung von Gott für deine Anstrengungen nach Schuldigkeit. Das heißt, du bekommst genau das, was du verdienst. Frage, was verdienst du, wenn du diesen Weg der Werke gehst? Antwort, den Fluch, hatten wir ja schon gelesen. Das heißt, wenn du sagst, ich streng mich an, dann gibt Gott dir genau das, was du verdienst. Und das ist den ewigen Tod. Das heißt, wenn du lügst, dich dumm anstellst, böse Gedanken, böse Worte und du sagst, ich werde das selber auf die Reihe kriegen. Nein, tust du nicht. Warum nicht? Dem aber, der Werke tut, der sich reinhängt, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade. Gott sagt nicht, ich beschenke dich, sondern du bekommst genau das, was du verdienst. Du hast gesündigt, du bekommst den Tod. Weiter geht das nicht. Das ist das große Problem. Das ist das Problem der guten Menschen, ja, die sagen, wenn du wüsstest, wie meine Nachbarin drauf ist, ja, die soll Gott mal in die Hölle stecken, aber mich doch nicht. Ich glaube, du hast genug Dreck am Stecken, glaub mir. So, das ist der es probiert mit guten Werken. Vers 5. Dem dagegen, der nicht Werke tut Und hier sind verdienstliche Werke gemeint. Dinge, die ich tue, weil ich vor Gott durch das, was ich tue, gerecht werden will. Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern, und jetzt merkt ihr, hier ist das selber sich anstrengen, das sich reinhängen, das Pharisäerhafte. Und hier ist jetzt das andere, die Glaubensgerechtigkeit. Sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt. Ich glaube an Gott. Ich vertraue darauf, dass Gott mich retten kann. Ich kann es nicht. So jemand, da heißt es dann, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Wer nicht Werke tut, das ist wie Abraham, jemand, der darauf verzichtet, sich den Himmel verdienen zu wollen. Jemand, der verstanden hat, dass es nicht Blut, Schweiß und Tränen braucht, sondern was braucht es? Und was kriegen wir dafür? Gnade. Versteht ihr? Es braucht durch Glauben aus Gnade. Ich muss in diese Gnadenecke reinrutschen. Solange ich in der Gute-Werke-Ecke bin, habe ich ein echtes Problem, weil davon habe ich nie genug. Ich muss in die Gnadenecke rein. Und um dahin zu kommen, das geht nur mit Glauben. Erinnert euch an Abraham, Gott sagt, so viele Nachkommen, okay. Und jetzt klingt das in dem Moment, wo er da draußen als alter Mann unter dem Sternenhimmel steht, relativ unwahrscheinlich, dass da nochmal Nachkommen kommen. Was mache ich in so einem Moment, wo Gott mir eine Verheißung gibt? Wie reagiere ich da drauf? Und Abraham vertraut Gott. Er hat keinen blassen Schimmer, wie das gehen soll. Also nach menschlichem Ermessen bist du tot. Also jetzt, du lebst zwar noch, aber dieses ganze Reproduktionsding ist halt erledigt. Verstehst du? Das ist Game Over. Und trotzdem vertraut er. Und was passiert, wenn Gott auf Glauben, wenn Gott auf Vertrauen stößt? Was passiert dann? An der Stelle wird so ein Glaube von Gott zur Gerechtigkeit gerechnet. Gott spricht die Menschen gerecht, die ihm vertrauen. Das ist der Punkt. Und das gilt vor der Einführung des mosaischen Gesetzes, also Henoch, Noah, Abraham. Abraham ist dann ungefähr so 2000 vor Christus. Das gilt aber genauso auch Mose 1500 und das gilt eben auch danach. David ist ungefähr 1000 vor Christus. Und wir schauen uns David an, weil er mein letztes Beispiel ist, um euch das zu zeigen. Römer Kapitel 4, Vers 6. Wir sind immer noch bei Paulus, der zeigen will, dass Rechtfertigung aus Glauben tief im Alten Testament steckt. Wir hatten Abraham, jetzt kommt David. Wie auch David die Seligpreisung des Menschen ausspricht, dem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet. Der Anfang ist schön, wie auch. Abraham, das ist der, der aus Glauben gerecht wird. Und jetzt wie auch, das heißt, diese Linie wird einfach weitergezogen und jetzt geht es von Abraham zu David. Auch David kennt Gerechtigkeit ohne Werke. Also eine Gerechtigkeit durch Glauben aus Gnade. Und er redet darüber. David segnet, oder man könnte auch sagen, David feiert Menschen, die aus Gnade gerechtfertigt werden. Und Paulus bringt das Zitat in Römer 4, Vers 7. Glückselig die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden bedeckt sind. Glückselig der Mann, dem der Herr Sünde nicht zurechnet. So, das, was jetzt hier steht, ist ein Zitat. Ein Zitat aus einem alttestamentlichen Text, und zwar aus Psalm 32. Ich möchte euch gerne Psalm 32 vorlesen, die Verse 1 bis 5, und ich möchte euch um Folgendes bitten. Ich möchte euch darum bitten, dass ihr einfach nur beim Zuhören darauf achtet, was für ein Mensch wird hier beschrieben. Okay? Also wir lesen 5 Verse aus Psalm 32, die werden gleich rangeworfen. Was für ein Typ Mensch wird hier beschrieben? Das ist die Frage. Psalm 32 von David, ein Maskil. Glücklich, wem Übertretung vergeben, wem Sünde zugedeckt ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Schreien den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. Ich tat dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen, und du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. So, die Frage war, was für ein Typus Mensch redet hier? Redet hier ein Gerechter, der immer alles richtig macht? Überhaupt nicht, oder? Ich tat dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Frage, wie bekommt der, der hier betet, wie bekommt dieser Mensch Vergebung seiner Schuld? Indem er sich anstrengt und versucht, jetzt alles richtig zu machen, noch mehr gute Werke zu tun? Nein. Indem er seine Schuld relativiert und versteckt, war doch alles nicht so schlimm? Nein. Indem er Opfer bringt, wie das mosaische Gesetz es vorschreibt? Nein. Das heißt nicht, dass er nicht trotzdem auch Opfer gebracht haben könnte, aber das ist nicht das, worauf er seine Hoffnung setzt. Seht ihr das? Der Mensch hier im Psalm 32, der schweigt erst, sprich, er hat was falsch gemacht, aber er will es nicht bekennen. Dann wird er von seinen Gewissensbissen zerfressen, bis an den Punkt, wo er bereit ist, vor Gott zuzugeben, was er getan hat. Wodurch bekommt er seine Schuld vergeben? Ganz genau, durchs Bekennen. Und was kommt durch dieses Bekennen von Schuld zum Ausdruck? Glauben, das ist es. Da kommt nicht dieses, oh, ich bin toll. Nee, es ist genau das Gegenteil. Ich gebe zu, dass ich nicht toll bin. Immer dann, wenn ich aufhöre, meine Schuld zu verstecken oder sie durch gute Werke wieder gut machen zu wollen, immer dann, wenn ich alleine auf Gottes, worauf setze ich? Auf Gottes Gnade. Darauf muss ich bauen, nicht auf meine guten Werke, auf seine Gnade. Wenn ich das tue, wenn ich auf den hoffe, der einen Menschen gerecht spricht, der ehrlich zu ihm umkehrt und der seine ganze Hoffnung auf ihn setzt, immer dann, wenn ich das tue, meine Schuld bekenne, bringe ich meinen Glauben zum Ausdruck. Und immer, wenn ich meine Sünde verstecke und versuche, Gott mit meinen guten Werken und mit meinem Einsatz und mit meiner Leistung zu beeindrucken, immer dann tue ich das genaue Gegenteil, merkt ihr? Ich muss immer an jemanden glauben. Und entweder vertraue ich Gott und seiner Gnade oder ich vertraue mir. Ich muss mich entscheiden. Und Paulus bringt diesen David hier, dieses Zitat aus Psalm 32, weil David den feiert, der glaubt. Und so wundert es halt nicht, wenn ihr weiterlesen würdet, dass das Alte Testament wirklich voller Glaubenshelden ist. Nehmt euch vielleicht heute Abend nochmal Zeit, einfach Hebräer 11 zu lesen. Ein ganzes Kapitel voller alttestamentlicher Glaubenshelden. Und es verwundert uns natürlich auch nicht, wenn Glaube ein so wichtiger Punkt ist, dass wenn du den Herrn Jesus fragen würdest, sag mal, Herr Jesus, was sind eigentlich so im Alten Testament die wichtigsten Themen? Kann man sich ja mal fragen, was sind denn so die Top 3 Themen, wo man sagt, die musst du verstanden haben? Das macht der Herr Jesus in Matthäus 23, Vers 23. Da spricht er zu den Schriftgelehrten und zu den Pharisäern und fängt so ganz freundlich an, wehe euch. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler. Warum? Naja, es gibt die wirklich wichtigen Sachen im Gesetz und es gibt halt die nicht so wichtigen Sachen. Und ob du den Zehnten von deinen Küchenkräutern gibst, ist womöglich nicht ganz so wichtig. Stimmt. Denn ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen. Ja, was sind denn jetzt die wichtigen Dinge des Gesetzes? Das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Oder lasst es mich mit meinen Worten sagen, der Umgang mit den Geboten, den Geschwistern und mit Gott. Darum geht es. Und im Blick auf Gott, wenn du wissen willst, wie möchte Gott behandelt werden von dir, dann möchte Gott, dass du ihm vertraust. Also, die Frage war, wie wird man im Alten Testament gerettet? Antwort: durch Glauben. Lasst mich zum Schluss zwei kurze Fragen anschließen. Erstens, woran glaubten denn die Gläubigen im Alten Testament? Jesus war ja noch nicht verfügbar. Und zweitens, wie ist dann das Verhältnis zwischen den Geboten, die ja da sind, und dem Glauben? Das sind jetzt nur zwei kurze Ergänzungen. Wenn ihr keine Kraft mehr habt, schaltet an der Stelle ab, die habt ihr 5 Minuten Pause. Also, Frage 1. Woran glaubten diese Gläubigen im Alten Testament? Und die Antwort ist total banal, bitte vergebt mir das, aber ich muss sie einfach mal bringen. Sie glaubten an Gott. Ja, aber muss nicht jeder an Jesus glauben? Ja, das wäre schon cool, nur für Abraham war das leider nicht möglich. Und das gilt für viele Menschen. Wir können, und das muss man sich merken, immer nur im Rahmen unseres Wissens glauben. Wenn mir nie jemand von Jesus erzählt hat, dann kann ich auch nicht an ihn glauben. Achtung, das heißt nicht, dass ich nicht trotzdem Gott vertrauen kann. Wenn jetzt jemand denkt, kann das in Deutschland der Fall sein, wird schon schwierig. Also in Deutschland ist das mit Gott nicht von Gott wissen, ja, da sage ich nur, frag den Osterhasen. Also das ist schon, es ist schon schwer in Deutschland. Wir feiern Ostern, du kannst dir in der Buchhandlung eine Bibel kaufen, du kannst im Internet recherchieren. Also zu sagen, ich wusste ja gar nichts, ist eher ein, ich wollte nicht wissen. Für Deutschland. Auf der anderen Seite, was ist mit Menschen, die in einem Kontext leben, wo tatsächlich dieser Zugang zu geistlichem Wissen viel, viel weniger ist? Was machen die denn dann? Und ich dachte, ich bringe euch mal eine Stelle mit, über die man selten predigt, aus der Offenbarung. Weil vielleicht fühlt sich der ein oder andere jetzt unwohl, wenn ich sage, du kannst auch gerettet werden, ohne an Jesus zu glauben, wenn du an Gott glaubst, im Rahmen deines Wissens. Vielleicht denkt einer, das hört sich schon so ein bisschen unprotestantisch an. Und deswegen wenigstens so eine Stelle, die das ein klein bisschen stützt, aus Offenbarung 14, Vers 6. Da kommt ein Engel. Also zumindest ist das eine Vision. Ob es dann am Ende wirklich ein Engel wird, weiß ich nicht. Aber es kommt als Vision ein Engel. Und ich sah einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen, der das ewige Evangelium hatte, um es denen zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind und jeder Nation und jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk. Da kommt ein Engel und predigt das ewige Evangelium. Frage, was ist das ewige Evangelium? Was ist quasi der Kern dessen, was es zu glauben gilt? Was ist der Aspekt von Evangelium, der vielleicht jedem Menschen zugänglich ist? Und die Antwort lautet, Vers 7, und er sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Das ist das ewige Evangelium. Hier steht nichts von Kreuz, nichts von Jesus, nichts von Gnade, stimmt. Hier geht es darum, den Schöpfergott zu erkennen. Achtung, ich sage nicht, dass das die Art ist, wie ihr das Evangelium predigen sollt. Das war nicht mein Punkt. Der Punkt ist der, dass ich zeigen möchte, dass auch die Bibel davon weiß, dass wir nur im Rahmen dessen glauben können, was wir wissen. Ein Abraham konnte nicht an Jesus glauben, weil das war einfach in dem Sinne, war Jesus als Person noch nicht da. Und deswegen, hier geht es um den Schöpfergott. Das ist das, wo Paulus im Römerbrief Kapitel 1 sagt, warum werden die Menschen alle von Gott gerichtet? Ganz einfach, weil sie hätten in der Schöpfung erkennen können, dass es einen Gott gibt. Sie hätten ihm danken können für das, was er da gemacht hat. Und weil sie das nicht tun und stattdessen anderen Idealen und anderen Göttern nachlaufen, deswegen werden sie alle zu Recht von Gott verurteilt. Und das ist dann dieser Götzendienst weg von dem Schöpfergott, ist tatsächlich die eine Sünde, aus der dann ganz viele andere Sünden herauskommen. Also Frage 1, woran glaubten die Gläubigen im Alten Testament? Antwort: an Gott. Sie glaubten an den Gott, der sich ihnen offenbarte. Sie glaubten im Rahmen ihres Wissens. Zweite Frage, wie verhält sich das Halten der Gebote zum Glauben? Naja, auch die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Das Halten der Gebote ist ein Ausdruck des Glaubens. Lasst mich ein einfaches Beispiel machen. Ich habe Salome erzählt, dass in eine gute Bolognese-Soße ein halbes Glas Apfelmus gehört. Warum? Das bringt die nötige Süße und die nötige Saftigkeit. Ihr könnt meine Frau fragen, ich kann nicht viel kochen, aber ich habe schon legendäre Spaghetti Bolognese gemacht. Das heißt, ich weiß wirklich, wovon ich spreche. Noch ein Tipp, nimm das billige Apfelmus im Tetrapack, wird noch mal besser. So, Frage, woher weiß ich, dass Salome mir vertraut, wenn sie das nächste Mal Spaghetti Bolognese kocht? Ganz einfach, ich kann ihren Glauben sehen. Ich muss mir nur anschauen, was sie einkauft. Und wenn da ein Tetrapack Apfelmus dabei ist, dann ist das halt so, dann weiß ich, sie glaubt mir, sie vertraut mir. Und wenn das nicht ist, naja, dann glaubt sie mir halt nicht. Das ist jetzt bei Spaghetti Bolognese keine heilsentscheidende Tatsache. Aber im Blick auf Gott ist das ganz genauso. Der Gläubige ist witzigerweise in der Bibel immer auch der Gerechte. Einfach deshalb, weil ich nicht Gott vertrauen kann, ohne zu tun, was er sagt. Ja, an Salomes Einkaufsliste siehst du, ob sie mir vertraut, und in deinem Leben kannst du sehen, ob du Gott vertraust. Glauben, Vertrauen und das, wie ich lebe, das, was ich tue, ob ich die Gebote halte, diese zwei Sachen gehören einfach zusammen. Sie bilden eine Einheit, du kannst das überhaupt nicht voneinander trennen. Ohne, wenn du es trennst, stirbt der Glaube. Da bleibt nichts vom Glauben übrig, ist doch logisch. Wie eng diese Verbindung ist, an einem ganz hässlichen Text, also nicht für mich, aber für Luther. Luther hat diesen Text gehasst, weil er gar nicht in seine Theologie reingepasst hat. Aber ich finde ihn großartig. Jakobus Kapitel 2, Abvers 20. Die enge Verbindung aus dem, was ich tue und die Echtheit meines Glaubens. Wer war der große Glaubensheld? Abraham. Wodurch wurde Abraham gerechtfertigt? Weil er glaubte. Okay, und jetzt kommt Jakobus und schreibt Folgendes. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist? Da wurde Luther schon so ein bisschen, das mochte er gar nicht. Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden? Und du denkst dir, hä, wenn doch gerade genau das Gegenteil, kommt gleich. Also nochmal, ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube mit den Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Glaube und Werke gehören eng zusammen. So eng, dass Jakobus formulieren kann, Abraham wurde aus Werken gerechtfertigt. Achtung! Gemeint ist, aus Werken, die seinen Glauben demonstrieren, nicht aus Werken, die er tut, um Gott zu beeindrucken. Ich sage das nochmal, weil das ganz wichtig ist. Das ist das Problem. Ich kann Werke sehen als etwas, wo man meinen Glauben sieht, das Tetrapack Apfelmus. Ich sehe den Glauben und ich kann versuchen, jemanden zu beeindrucken. Natürlich kann Salome das Tetrapack auch einfach kaufen, weil sie sagt, oh, ich muss jetzt Jürgen zeigen, ja, ich darf da bei denen wohnen, jetzt muss ich irgendwie das halt aus anderen Gründen tun. Darum geht es nicht. Versteht ihr? Also Abraham, wenn der seinen Sohn opfert, dann sind das Werke, die aus dem Glauben kommen. Nicht Werke, um Gott zu beeindrucken. Vers 26, denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Rettender Glaube zeigt sich im Leben. Soweit so gut, wir halten drei Dinge fest. Punkt Nummer 1, Rettung ist immer und überall in der Bibel durch Glauben aus Gnade. Es ist nie anders, okay? Auch wenn du vielleicht auf Texte triffst, wo du erstmal denkst, das hört sich aber komisch an, denk immer dran, durch Glauben aus Gnade. Zweitens, ich kann nur an das glauben, was ich kenne. Aber niemand hat an der Stelle eine Ausrede für Unglauben, weil wir Gott in der Schöpfung erkennen können. Drittens, Glaube und Werke bilden eine Einheit. Wer Gott vertraut, der muss tun, was er sagt, damit sein Glaube mehr ist als ein Lippenbekenntnis. So viel zu diesem Thema, wie wird man eigentlich im Alten Testament gerettet?
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.